aufstehen und stellt die Frage klar und deutlich ins Mikro.
Bitte.
Shamati 16.
Was ist der Tag des Schöpfers und die Nacht des Schöpfers in der spirituellen Arbeit? Die Weisen sagten über den Vers, wehe denen, die sich sehnen nach dem Tag des Schöpfers. Wozu dient euch der Tag des Schöpfers? Er ist Finsternis und nicht das Licht. Dass dies der Hahn und der Fledermaus gleiche, die auf das Sonnenlicht warten. Der Hahn sagte zu der Fledermaus, ich warte auf das Sonnenlicht, weil es mein ist. Aber wozu brauchst du das Sonnenlicht? Der Sinn der Frage besteht in Folgendem. Die Fledermaus hat doch keine Augen, um zu sehen. Also welchen Nutzen hat sie vom Sonnenlicht? Im Gegenteil, für diejenigen, der keine Augen hat, stellt sich das Sonnenlicht als eine noch größere Finsternis dar. Und dieses Gleichnis muss man verstehen, also welchen Bezug die Augen zur Fähigkeit haben, im Licht des Schöpfers zu sehen, welches in der angeführten Aussage als Tag des Schöpfers bezeichnet wird. Und als Beispiel wird die Fledermaus angeführt, dass jemand, der keine Augen hat, in Finsternis verbleibt. Und außerdem muss man verstehen, was Tag des Schöpfers bedeutet und was Nacht des Schöpfers bedeutet. Was ist der Unterschied zwischen ihnen? Das Eintreten des Tages definieren wir bei einem Menschen mit einem Sonnenaufgang. Doch wie unterscheiden wir den Tag des Schöpfers? Und die Antwort besteht Angelegenheit so klar, wie den Tag erachtet. So bedeutet Tag des Schöpfers die Weise, wie er die Welt wohlwollend lenkt. Wenn zum Beispiel ein Mensch betet, wird sein Gebet umgehend erhört und er bekommt, was er wünschte. Und wann immer er sich an den Schöpfer wendet, hat er Erfolg. Eben dies wird als Tag des Schöpfers bezeichnet. Hingegen bedeutet die Finsternis oder nach die Verhüllung des Angesichts. Dies führt zum Zweifel an der wohlwollenden Lenkung und zu fremden Gedanken. Die Verhüllung der Lenkung führt dazu, dass bei Menschen all diese fremden Gedanken und Meinungen aufkommen. Dies wird als Finsternis oder Nacht bezeichnet. Mit anderen Worten spürt der Mensch einen Zustand, in welchem sich die ganze Welt für ihn verdunkelt hat. Auf diese Weise kann man erklären, weh denen, die sich sehnen nach dem Tage des Schöpfers. Wozu euch der Tag des Schöpfers? Dient euch der Tag des Schöpfers? Er ist Finsternis und nicht Licht. Diejenigen, die den Tag des Schöpfers erwarten, warten darauf, dass ihnen der Glaube über den Verstand gegeben wird, der so stark sein wird, als würden sie mit eigenen Augen sehen, mit dem sicheren Gefühl, dass es so ist und der Schöpfer die Welt nur wohlwollend lenkt. Das heißt, sie wollen nicht sehen, wie der Schöpfer die Welt wohlwollend lenkt, da sich Sehnen und Glauben widersprechen. Anders gesagt, besteht Glaube gerade dort, wo es gegen den Verstand geht. Und wenn der Mensch etwas entgegen dem Verstand tut, dann wird dies Glauben über dem Verstand genannt. Sie glauben also, dass der Schöpfer seine Geschöpfe wohlwollend lenkt, im Aspekt von Gut und Gutes tun. Und obwohl sie das nicht vollkommen klar kennen, sagen sie nicht zum Schöpfer, wir wollen die Güte im Aspekt des Sehens innerhalb des Verstandes sehen. Vielmehr wollen sie, dass dies bei ihnen in Form des Glaubens über dem Verstand verbleibt. Sie bitten jedoch den Schöpfer darum, ihnen die Kraft zu geben, damit dieser Glaube so stark sein möge, als würden sie dies im Verstand sehen. Also, dass es keinen Unterschied zwischen dem Glauben und dem Wissen innerhalb des Verstandes geben möge. Solch ein Zustand wird bei denjenigen, die eine Anhaftung an den Schöpfer begehren, als Tag des Schöpfers bezeichnet. Mit anderen Worten, wenn sie das als Wissen fühlen, wird das Licht des Schöpfers, welches als die höhere Fülle bezeichnet wird, in die Kelim des Empfangens eintreten, welche Gefäße der Trennung genannt werden. Und das wollen sie nicht deswegen, weil es in den Willen zu empfangen eintritt, welcher den Gegensatz zur Heiligkeit darstellt, die dem Willen für sich zu empfangen entgegengesetzt ist. Sie wollen vielmehr eine Haftung an den Schöpfer, die man nur mittels der Angleichung der Form erreichen kann. Der Mensch soll also den Wunsch und die Sehnsucht nach dem Schöpfer haben, obwohl er mit der Natur des Willens nur für sich selbst zu empfangen erschaffen worden ist. Doch wie ist es möglich, etwas zu erreichen, das der Natur gänzlich entgegengesetzt ist? Und aus diesem Grund muss sich der Mensch sehr anstrengen, bis er eine zweite Natur erlangt, welche der Wille zu geben ist. Wenn der Mensch des Willens zu geben würdig wird, dann ist er fähig, darin die höhere Fülle ohne Makel zu empfangen, da alle Fehler nur aus dem Willen für sich selbst zu empfangen resultieren. Das heißt, selbst wenn er etwas tut, um zu geben, hegt er tief in seinem Inneren einen Gedanken, dass er eine Gegenleistung für diese Handlung des Gebens, die er nun ausführt, empfangen wird. In einem Wort, der Mensch ist unfähig, irgendetwas zu tun, wenn er nicht eine Gegenleistung für diese Handlung erhält. Das heißt, er muss genießen. Und jeder Genuss, den der Mensch zum eigenen Nutzen empfängt, bewirkt in ihm eine Trennung vom Leben des Lebens. Denn dies verhindert die Anhaftung, da die Anhaftung anhand der Gleichheit der Form gemessen wird. Daher ist es unmöglich, in reinem Geben, ohne irgendeine Beimischung des Empfangens durch eigene Kräfte zu sein. Um daher die Kräfte des Gebens zu erlangen, benötigt man eine zweite Natur, um die Gleichheit der Form zu erreichen. Das heißt, der Schöpfer ist der Geber und empfängt dabei überhaupt nichts, da es ihm an nichts mangelt. Das, was er gibt, wird nicht aus einem Mangel herausgegeben, denn wenn er niemanden hätte, dem er geben könnte, dann würde er dies als Mangel empfinden. Stattdessen müssen wir es als ein Spiel sehen. Es ist nicht so, dass sein Wunsch zu geben etwas ist, das er braucht, sondern alles ist wie ein Spiel. Es ist wie unsere Weisen in Bezug auf die Herren sagten, sie fragte, was macht der Schöpfer, nachdem er die Welt erschaffen hat? Und die Antwort war, er sitzt und spielt mit dem Leviathan. So wie geschrieben steht, dieser Leviathan, den du erschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Der Leviathan bezieht sich auf Dvikut und Verbindung. Dies bedeutet, dass das Ziel die Verbindung des Schöpfers mit den Geschöpfen ist. Dies ist nur ein Spiel. Es ist keine Sache eines Wunsches oder Bedürfnisses. Und der Unterschied zwischen einem Spiel und einem Wunsch besteht darin, dass alles, was im Wunsch aufkommt, eine Notwendigkeit ist. Wenn jemand seinen Wunsch nicht realisiert, so ist er in einem Mangel. Im Spiel jedoch, selbst wenn er das Ziel nicht erreicht, wird es nicht als Mangel betrachtet, wie sie sagten, es ist nicht so schlimm, dass ich nicht erreiche, woran ich dachte. Denn der ganze Wunsch, den man dafür empfand, war nur spielerisch und nicht ernsthaft. Es folgt, dass die endgültige Vollkommenheit darin besteht, dass jemandes Arbeit vollständig im Geben sein wird und er weder Wunsch noch Sehnsucht danach haben wird, Genuss für seine Arbeit zu empfangen. Und dies ist eine hohe Stufe, weil sie im Schöpfer enthalten ist. Und dies wird Tag des Schöpfers genannt. Der Tag des Schöpfers wird Ganzheit genannt, so wie geschrieben steht, es verdunkelt sich die Sterne der Dämmerung, hoffend auf das Licht, doch es kommt nicht. Licht wird als Ganzheit betrachtet. Wenn man die zweite Natur erreicht, welche der Wille zu geben ist, die der Schöpfer einem nach der ersten Natur, welche der Wille zu empfangen ist, gibt, und man nun des Willens zu geben würdig wird, ist man verpflichtet, dem Schöpfer in Ganzheit zu dienen. Und dies wird als der Tag des Schöpfers betrachtet. Deshalb wartet jemand, der der zweiten Natur noch nicht würdig wurde, um dem Schöpfer im Geben zu dienen und hofft, dessen würdig zu werden. Das heißt, er hat sich bereits angestrengt und getan, was er konnte, um diese Kraft zu erlangen auf den Tag des Schöpfers, um die Gleichheit der Form mit dem Schöpfer zu erreichen.
כדי לזכות לכוח הזה, אז הוא נבחן שמצפה ליום השם. היינו שיהיה לו השתוות הצורה עם השם. וכשבא יום השם,
Wenn der Tag des Schöpfers aufkommt, ist er freudig und erregt. Er ist glücklich, dass er aus der Herrschaft des Willens für sich selbst zu empfangen, die ihn vom Schöpfer trennte, herausgekommen ist. Jetzt haftet er an dem Schöpfer an und betrachtet dies für sich als eine Erreichung des Gipfels. Dies steht im Gegensatz zu jemandem, dessen Arbeit nur in der Selbsterfüllung besteht. Solange er denkt, dass er irgendeine Belohnung von seiner Arbeit haben wird, ist er glücklich. Doch wenn er sieht, dass der Wille zu empfangen keine Gegenleistung für seine Arbeit erlangt, dann verfällt er in Traurigkeit und Faulheit. Manchmal fällt er in den Zustand, den Zustand, in welchem er als das Gute, das er getan hat, bedauert und sagt, darauf habe ich nicht geschworen. Überdies ist der Tag des Schöpfers das Erlangen der Kraft des Gebens. Wenn jemand gesagt würde, dass dies sein Gewinn für die Beschäftigung mit der Tora und dem Mitzvot sei, dann würde er antworten, ich erachte dies als Dunkelheit und nicht als Licht, denn dieses Wissen bringt ihm Dunkelheit.
כן. נו, מי שיכול להסביר לנו אולי
kann jemand uns vielleicht erklären, was er uns hier in diesem Artikel sagen möchte?
Gilad?
כן, זה מאמר מאוד יפה, מאוד
מורכב. זה שונה עתיקה.
אני חושב שמשהו רוצה להגיד
שזה קומפליציות. כדאי להגיע לתכונת ההשפעה. Das, was er hier sagen will, dass es sich lohnt, die Eigenschaft des Gebens zu erreichen. Wenn wir das, diese Eigenschaft erreichen wollen, wenn dies Verlangen vorhanden ist, dann ist es bereits der Tag. Und ich habe eine Frage, wenn ich darf.
Dass man das kann, dass es möglich ist, das ist klar. Aber es gibt Menschen, die ein Hisaron dazu haben, sie verstehen, dass sie den Schöpfer kennen müssen und irgendwie sich mit den Geschöpfen verhalten müssen. Und die Fragen für sie, die weniger sind, das ist für sie wie Dunkelheit. Das heißt, sie möchten diesen Zustand erleuchten mit Hilfe der Antworten. Die Frage ist jetzt, wenn der Mensch fühlt, dass es für ihn dunkel ist, wenn er beginnt zu spüren, wenn es beginnt, ihm zu leuchten. Wer kann das erklären?
Es
gibt jemanden, der antworten kann?
Wir haben hier im Saal. Guten Morgen. Dort heißt es, dass als der Schöpfer die Welt erschaffen hat, er schuf es nicht aus seinem Mangel heraus. Für ihn ist es ein Spiel. Um zu verstehen, was in der Welt passiert, muss man verstehen, dass all dies ein Spiel ist. Und was bedeutet das? Dass diese Proteinsäcke, die wir darstellen, die dafür da sind, um das Ziel zu erreichen, die also das, was mit diesen biologischen Geschöpfen passiert, weil aus hier raus können wir nicht rechtfertigen, was in diesem System passiert. Und überhaupt die Notwendigkeit.
Okay. Das kann man als Anfang der Klärung annehmen, aber wie? Wenn wir trotzdem etwas erlangen möchten, was der Tag des Schöpfers ist, die Nacht des Schöpfers ist, wie müssen wir dann dem
okay.
Er gibt
hier eine gute Erklärung ab. Ich lese es über Tag und Nacht. Wir sehen, dass wenn Tag ist, wie klar wie der Tag, das heißt, der Schöpfer lenkt die Welt und jedem ist klar, dass er gut und Gutes tut ist. Und ein Beispiel, wenn er betet und augenblicklich eine Antwort bekommt für sein Gebet und in überhaupt in allem, wo er sich anstrengt, hat er Erfolg, augenblicklich. Aber die Dunkelheit ist die Verhüllung. Das ist das, was ihm Zweifel bringt, dass er gut
Rav
erklärt hier sehr gut, was dieses Spiel ist, das Verlangen zu empfangen so sein muss. Er sagt, das wäre in dem Spiel, wenn er das erwünschte erreicht, ist es immer noch kein Mangel. Wie es heißt, dass alles, was du nicht erreicht hast, das ist nicht so schlimm, weil alles, was du wolltest, war nicht echt. Deswegen ist es nicht so schlimm. Und das ist die Verbindung mit dem Schöpfer. Ist es so? Wie kann so ein Verlangen existieren? Einerseits ist hier das ganze Leben, das nur das, was wir erreichen wollen. Andererseits, wir haben es nicht erreicht, also auch nicht so schlimm. Was ist dieses Verlangen, das als Spiel bezeichnet wird?
Das ist nicht unser natürliches Verlangen, sondern das, was wir erreichen wollen, in einer indirekten Art. Das heißt, es kommt zu uns von oben und deswegen nennt man das so in unserer Welt ein Mittel, zu so einem Zustand zu gelangen, wird Spiel genannt. Das heißt, du tust etwas wie ein Spiel, wie etwas, das unwichtig ist, mit dem Leviathan zu spielen, mit dem Wal, wenn er ihn erschaffen hat, um mit ihm zu spielen. Es gibt viele Zitate dazu. Und so steht es geschrieben. Das ist sozusagen, als ob eine äußere Verbindung, wenn sich die Frau mit dem Ehemann verbindet. Es gibt viele solche Ausdrücke. Das existiert alles in der Natur nicht. In der inneren Art, dass es so aus den Naturgesetzen heraus fließt. Aber wir bauen hier ein System auf, ein System der Verbindung. So ein System, welches künstlich, sozusagen künstlich ist.
Er beschreibt hier die Eigenschaft des Gebens, er sagt, dass dies ein Spiel ist. Das heißt, es muss eine Eigenschaft sein, wo der Mensch sich in so einem Spiel befindet, wenn er es genießt vor dem Schöpfer.
Das ja, der Schöpfer hat die Natur erschaffen in der ernsten Art und Weise, aber wir möchten verbunden sein mit ihm. In so einer Art, die nicht natürlich ist.
Kann man das erklären, wenn der Mensch etwas möchte, sehr, sehr möchte, und am Ende bekommt er es nicht, das sagt dann, das ist nicht so schlimm, das ist ein Spiel, alles ist okay. Das ist dasselbe, als ob er es erreichen würde.
Ja, weil wenn er dies erlangen möchte, befindet sich das in einem nicht natürlichen Verlangen des Menschen. Das ist sozusagen in einem Wir werden schauen, was noch darüber gesprochen wird. Wir betreten eine neue Verbindung über unsere natürlichen Verbindungen, die es gibt zwischen uns und zwischen uns und dem Schöpfer. Und der Unterschied ist, dass in dem Schöpfer wir die Verbindung des Schöpfers, welche der Schöpfer von sich aus uns in der natürlichen Art und Weise hat, nicht enthüllen. Wir müssen also übernatürlich von uns zum Schöpfer die Verbindung. Und solange wir das nicht tun, können wir nicht. Jene zwei Frauen.
Guten Morgen, Raff. Meine Frage ist: Alles, was sich in unserem Verlangen aufkommt, ist notwendig. Und wenn der Mensch das nicht erreicht, dann hat einen Mangel. Das heißt, ich fühle, dass darin Arbeit besteht, eine sehr wichtige Arbeit. Ich muss dies zum Schöpfer erheben. Das heißt, wenn du genießt, dann, wenn ich bekomme, wie kann ich wissen, ob der Schöpfer genießt oder wie kann ich diese Verlangen benutzen? Weil es gibt sehr starke Verlangen, die man benutzen kann. Manchmal sage ich, dass so wie ich dies möchte, möchte ich zu dir, so mache ich also ein Spiel im Kopf. Aber wie kann ich das mit dem Verlangen tun, wo kann ich sehen, dass ich ihm Freude bereite?
In dem Ausmaß, in dem wir unsere Verlangen zu dem Schöpfer wenden können, auf diese Verlangen müssen wir Achtung schenken und sie entwickeln. Darüber werden wir noch sprechen.
Chaderavan.
Rav, in jedem Fall gibt es hier eine Grauzone, wo der Mensch immer noch keine Eigenschaft des Gebens hat, er hat es noch nicht bekommen. Und in dem Augenblick, wenn er es sehr möchte, in jedem Fall will er das in seinem Verlangen zu empfangen bekommen. Und hier bei irgendeiner Etappe muss es diesen Sprung geben, weil er versteht, wie es sein muss, aber er fühlt es nicht.
Das ist richtig, es ist so. Es erfordert von Menschen Anstrengungen in einer langen Perspektive. Das kann einige Jahre in Anspruch nehmen, wo der Mensch die Kräfte investieren muss in das Studium, Verbindung, verschiedene Anstrengungen zu investieren, um die Eigenschaft des Gebens zu erreichen. Und er versteht nicht und bedauert, dass er überhaupt all das begonnen hat. Das kann so sehr sein, dass das Verlangen zu ihm kommt, überhaupt alles zu schmeißen, weil er sieht, dass die Eigenschaft des Gebens, das Erreichen des eigenen des Gebens nicht in seiner Kraft liegt. So vergehen Jahre. Und im Endeffekt fühlt der Mensch, dass plötzlich er ja beginnt zu erlangen, wie er gleichzeitig parallel mit dem Schöpfer arbeiten kann und genauso wie der Schöpfer den Menschen erfüllt, direkt. So auch der Mensch kann sich zum Schöpfer wenden und die Verbindung mit dem Schöpfer erreichen. Vollkommen anders, nicht direkt, zum Beispiel aber das bedeutet, dass alles, was er mit dem Schöpfer verbinden möchte, das verbindet er und fühlt, dass er sich an den Schöpfer wendet, obwohl dieses Gefühl selbstverständlich nicht echt ist. aber wie ein gewöhnlicher Mensch in der Welt, der sich zum Schöpfer wendet, so er auch. Und dann beginnt er zu fühlen, die Gegenseitigkeit, Dialog mit dem Schöpfer. Er beginnt zu fühlen, dass er die Eigenschaft der Verbindung beginnt zu erlangen. Und diese Verbindung, sie ist, die wird größer und größer und wird echt, wird zu einer richtigen Verbindung. Und das wirkt auf den Schöpfer und es wirkt auch auf den Menschen. Und das nennt man das aus der Nacht. Das heißt, die Nacht des Schöpfers geht über zum Tag des Schöpfers. Dass er selbst, an sich selbst hat der Zustand sich nicht geändert. Es hat sich die Einstellung des Menschen geändert. Und deswegen wird es Tag des Schöpfers und Nacht des Schöpfers genannt. Noch Fragen?
Darf ich auch fragen? In dieser Zwischenphase verändert sich die Belohnung des Menschen?
Seine Belohnung wird mehr und mehr abhängig vom Schöpfer. Die Belohnung hängt davon ab, ob der Schöpfer ihm antwortet. Das ist genügend. Sogar so. Es ist nicht wichtig, was der Schöpfer antwortet. Wichtig ist, dass es eine Verbindung gibt. Es gibt eine gegenseitige Verbindung. Ich dem Schöpfer und der Schöpfer mir.
Ja. Diese gegenseitige Verbindung, fühlt man das? Fühlt der Mensch das?
Ja.
Okay, danke.
Wir befinden uns am Anfang solcher Verbindung. Praktisch alle. Und man muss sich bemühen, es mehr und mehr zu erkennen. Und ihr seid dazu bereit. Jetzt muss man nur Anstrengungen investieren, wenn ich diese Verbindung zum Schöpfer von meiner Seite formen möchte und erwarten kann, dass ich auch von ihm so eine Einladung erhalte. Das, was in mir diese Kelim vorruft, die Möglichkeiten, damit ich mit dem Schöpfer sein kann, von meiner Seite mehr und mehr in eine stabilen. Kiew 1.
Wir streben diese Verbindung mit dem Schöpfer auszuweiten, wie Sie gesagt haben, um seine gute Lenkung in allem zu sehen. Wie kann man das richtig tun, damit diese Verbindung im Glauben über den Verstand ist, so wie es hier im Artikel heißt, dass Leid denjenigen, die auf den Tag des Schöpfers warten.
Wir gehen entlang den Weg und müssen zu so einem Zustand gelangen, wo der Mensch enttäuscht. Wie wir singen, das ist kein Lied, aber aus dem Psalmen. Dass der Mensch, dass es keinen glücklichen Zustand im Leben des Menschen gibt, als die Enttäuschung der eigenen Kräfte. Und nur nachdem der Mensch enttäuscht davon, dass er keine Verbindung mit dem Schöpfer erlangen kann, sogar die minimalste Verbindung, dann offenbart sich der Schöpfer ihm in dieser Verbindung. Und dann versteht der Mensch mehr und mehr, versteht er, wie er mehr und mehr sich unterstützen kann. Und das ist das Ergebnis vieler Jahre, ich unterstreiche, das Ergebnis vieler Jahre der Suche und Zustände, wenn der Mensch aus aller Kraft sucht und tut alles, was es möglich ist, dann erlangt er. Ihr befindet euch alle im Prozess. Ihr alle müsst das erlangen. Es gibt keinen Austritt. Jeder hat einen Punkt im Herzen und dieser Punkt muss sich mit der höheren Quelle, mit dem Schöpfer verbinden. Und ich hoffe, dass ihr euch aneinander haltet werdet und Kraft investieren werdet und dazu möglichst schnell gelangt. Und der Mensch hilft seinem Nächsten. Und so wird jeder dem anderen helfen. Wenn jeder fühlen wird, dass er sich in so einer Gruppe befindet, so einer internationalen Gruppe, großen, vollkommenen, verbundenen Gruppe, die direkt auf den Schöpfer ausgerichtet ist, dann wird jeder schnell seine direkte Verbindung mit dem Schöpfer bekommen. Also den Faden mit Was wollte sie noch fragen?
Ja, Leo.
Ken Rav, Shalom.
Rav, wir vor dem Kongress, den wir hier haben werden, wir beschäftigen uns mit dem Dank des Schöpfers. Glaube über den Verstand. Ich würde Sie gerne fragen, kann man diese Etappe irgendwie aufteilen auf mehrere Unterkategorien, dass es ein paar Schritte gibt auf dem Weg. Das heißt, dieses Wissen, dass dies nur von den Fremden kommt und die Annullierung und die Integration, das Gebet, wie eine notwendige Etappe. Und von der Verschmelzung mit den Freunden gelangen wir zu der Verschmelzung mit dem Schöpfer. Kann man das so sagen?
Ja, alles, was du gesagt hast, ist richtig.
All das sind Etappen, die der Mensch durchlaufen muss, indem bis er diesen Glauben über den Verstand erreicht?
Ja, es ist sehr wichtig hier für den Menschen zu wissen, dass wenn er sich in so einer abgeschwächten Verbindung mit dem Schöpfer sich verbindet, dann muss er die Verbindung mit dem Schöpfer, mit den Freunden aktivieren und das hilft ihm, die Verbindung mit dem Schöpfer zu erreichen. Das ist der Weg. Möglichst mehr mit den Freunden verbunden zu sein, und dann schneller und sicherer. Die Verbindung mit dem Schöpfer erlangen. Noch Fragen?
Rav, er schreibt hier, diejenigen, die auf den Tag des Schöpfers warten, gemeint ist, dass sie glauben, wie wir verstandwürdig werden. Und dieser Glaube war so stark, als ob sie bereits deutlich in ihrem Wissen sehen, dass der Schöpfer die Welt als Gut und Gutes tun lenkt. Meine Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Glaube ohne Wissen und Glaube mit Wissen?
Es gibt hier einen großen Unterschied. Und es gibt so viele Einzelheiten, Details hier, würde ich sagen. Wenn der Mensch fühlt, dass er diese Verbindung hat, oder er sieht buchstäblich, dass diese Verbindung all seine Sinnesorgane erfüllt. Es gibt hier einige Unterschiede. Zum Beispiel, dass der Faden der Verbindung, mit welchem ich mit dem Schöpfer verbunden bin, kann dicker und sicherer werden oder weniger sicher. Das alles hängt von den Zuständen ab, die wir durchlaufen. Und deshalb, es wird solche Zustände geben, wo wir fühlen werden, dass wir vom Schöpfer getrennt sind. Und was ist dann? Natürlich wird solcher Zustand als schrecklich empfunden, aber alles ist dafür vorbestimmt, damit ich mich festhalte oder unterstütze, sogar dann, wenn der Schöpfer verschwindet. Und ich habe dann keine Möglichkeit zu erkennen, diesen Zerbruch, um es zu korrigieren. Also es gibt verschiedenste Zustände, solche und solche. Wir müssen in so einer Verbindung miteinander sein, um ständig, damit ständig alle bereit sind, jedem von uns zu helfen. In der Verbindung mit dem Schöpfer zu sein. Also in einer alternativen Art und Weise. Ich bin bereit, meine Verbindung zu geben durch mich. Ich bin sogar bereit, meine Verbindung mit dem Schöpfer zu trennen und meine Verbindung ihm weiterzugeben. Wir werden noch viel erkennen hier, aber im Allgemeinen müssen wir so in einem Zustand sein, dass es ein Feiertag, ein großer Feiertag und eine große Freude ist davon, dass wir beginnen, mit dem Schöpfer in so einer Art zu kommunizieren. Wenn wir einerseits und er andererseits und wir stellen mehr und mehr unsere Verbindung ein. Das ist ein großer Tag, wenn der Mensch
Thank you, Liraf. Liraf, does one achieve a new form through play?
Danke, Raf. In dem Artikel ist die Rede über ein Spiel. Erreicht der Mensch diese neue Form durch das Spiel?
Irgendwo stimmt das ja. Das ist so eine Form und sogar so eine neue Herangehensweise, welches Spiel genannt wird. Also, man muss verstehen, dass sich eigentlich nichts ändert. Das heißt, die Beziehung, die Verbindung wird immer stärker, wird immer verständlicher, sicherer. Und das Wichtigste ist, dass der Mensch seine Verbindung mit dem Schöpfer erlangt. Es wird für ihn klarer, dass er sein ganzes Leben das wollte. Und es gibt nichts mehr, was für ihn mehr wert ist im Leben als das. Türkei 7.
Selam Rav. Yaradan'ın gününü arzulayan size yazıklar olsun. Bu cümlede neden yazıklar olsun diyor.
Guten Morgen, Rav. Warum heißt es im Artikel, dass der Mensch wartet auf den Tag des Schöpfers?
Damit der Mensch fühlt, dass wenn er sich in der Nacht des Schöpfers befindet, dann ist es für ihn die wahre Dunkelheit. Und wenn er sich im Tag des Schöpfers befindet, dann ist es Freude und Licht und Kraft des Lebens für ihn. Das heißt, Er muss die Nacht des Schöpfers durchlaufen, ohne dem ist es nicht möglich, und er muss den Tag des Schöpfers erreichen. Und dann von einem Ende bis zum anderen Ende unser Leben zu erkennen. Das heißt, von der vollen Dunkelheit bis zum vollkommenen Licht. Das Licht, welches die ganze Realität füllt. Wir sind auf dem Weg.
Who are the players of the game?
Guck mal, Ralf, wer sind die Spieler dieses Spiels?
Es gibt nur einen Spieler, das ist der Schöpfer. Andere Spiele gibt es eigentlich nicht. Es gibt keine anderen Spiele. Der Schöpfer spielt. Einmal von der Seite der Dunkelheit, das andere Mal von der Seite des Lichts. Und so befindet er sich zwischen dem und dem in Bezug auf den kleinen Menschen, zum Beispiel, wie ein Neugeborenes, für welchen man entweder das Licht ausschalten oder einschalten. Wir machen Geräusche mit Spielzeugen, erzeugen Geräusche, damit er weiß, was passiert. Also, man muss auf alle seine Sinnesorgane einwirken, um ihn zu entwickeln. Damit es eine größere Fläche gibt, zum Beispiel eine Breite, damit die Stufe der Verbindung breiter wird, um einander mehr zu verstehen, so wie wir, so auch wir zum Schöpfer. So entwickeln wir uns.
Können wir uns selbst vorbereiten, um Partner in diesem Spiel zu sein? Können wir das Ganze ausweiten, in dieses Spiel?
Wir können mit dem Schöpfer teilnehmen in diesem Spiel, damit, dass wir uns bemühen, ihm klar zu antworten, in dem Ausmaß, in dem es möglich ist, tief, in dem Ausmaß, in dem es möglich ist, für alles danken, was wir vor ihm erhalten. Manchmal muss man ihm so antworten, damit es klar wird, als ob der Schöpfer nicht versteht, was mit uns passiert. Er weiß ganz genau, besser als wir, weiß er, was mit uns passiert. Und von seinem Einfluss uns gegenüber und auch von unserer Seite, wie wir ihn beeinflussen möchten, er kennt beide Seiten. Genauso weiß er, von der Seite der Tiefe der Ursachen, wieso alles passiert.
Gibt es noch andere Spielregeln, die wir irgendwie kennen müssen?
What are the rules of the game?
Bevor wir das Spiel beginnen.
Ja. Beeile dich nicht. Sei nicht eilig. Du hast jetzt noch mit nichts zu spielen. Deshalb lerne, wie er dich beeinflusst. Und das ist eine Möglichkeit zu lernen, wie du.
Okay, thank you, Ralph.
Lese nochmal. Noch einmal, Shamati 14. Was ist die Erhabenheit des Schöpfers? Die Erhabenheit auf Hebräisch Romemut des Schöpfers bedeutet, dass man vom Schöpfer bitten muss, einem die Kraft zu geben, über den Verstand hinauszugehen. Die Erhabenheit des Schöpfers hat also zwei Bedeutungen. Erstens, dass man nicht vom Verstand erfüllt sein soll, also von der Vernunft, mit der der Mensch seine Fragen erklären kann. Stattdessen wünscht man, dass der Schöpfer die Fragen erfüllt. Es ergibt sich, dass dies als Erhabenheit bezeichnet wird, da die ganze Vernunft oder der Verstand von oben kommt und nicht von dem Mensch selbst, Das heißt, dass der Mensch seine Fragen beantworten kann. Alles, was der Mensch erklären kann, wird als Erklärung mit dem äußeren Verstand bezeichnet. Mit anderen Worten, der Wille zu empfangen zeigt, dass es sich lohnt, die Tora und die Gebote zu befolgen. Wenn jedoch der Glaube über dem Verstand den Menschen zur Arbeit verpflichtet, dann wird das dem Verstand des Willens zu empfangen entgegengesetzt genannt. Zweitens, die Erhabenheit des Schöpfers bedeutet, dass der Schöpfer für den Menschen unentbehrlich wird, damit er seine Wünsche erfüllt. Daraus folgt, erstens, wenn der Mensch versucht, mit dem Glauben über dem Verstand zu gehen, dann sieht er, dass er leer ist. Und folglich braucht er dann den Schöpfer. Zweitens, nur der Schöpfer kann dem Menschen diese Kraft geben, um über den Verstand hinauszugehen. Das heißt, das, was der Schöpfer gibt, wird die Erhabenheit des Schöpfers bezeichnet.
Fragen.
Kiew 1.
Kiew 1.
Lieber Rav, was bedeutet, dass ich will, dass der Schöpfer meine Fragen beantwortet?
Wenn nicht ich mir auf meine Fragen antworte, sondern der Schöpfer mir auf meine Fragen antwortet, dann lerne ich daraus. Wie ich antworten sollte. Das heißt, ich bitte und stelle dem Schöpfer meine Fragen. Und der Schöpfer, der antwortet mir.
Was bedeutet, dass ich diese Fragen ihm stelle und bekomme die Antworten im Glauben über den Verstand? Die Antwort bekommst du ja im Verstand.
Ich empfinde die Antworten des Schöpfers im Glauben über den Verstand. Ja, ansonsten kann ich die nicht richtig verstehen. Ich muss die auf derselben Ebene verstehen, wenigstens minimal auf derselben Ebene, wie er mit mir spricht. Und das ist der Glaube über dem Verstand.
Welcher Art beantwortet der Schöpfer die Fragen für den Menschen?
In jeglicher Art. In jeglichen. Es gibt nicht sowas, so eine Bedingung, dass der Schöpfer nur so antwortet oder anders. Er antwortet im Allgemeinen auf seine Antworten bei der Begeisterung des Menschen. Er antwortet in jeglicher Form, in der Form des höheren Lichtes. Und wir nehmen das so wahr, wie wir das wahrnehmen können.
Also, ich versuche aus der ganzen Kraft über mich zu heben, mit Freunden verbunden und möchte Frage stellen. Zum Beispiel, wie soll ich mich verhalten? So oder so? Was bedeutet, dass er mir antwortet und in welcher Form?
In dem du für dich eine Antwort findest. Wenn du dich richtig zum Schöpfer ausrichtest, dann wirst du ihn sehen, seine Antwort empfinden und seine Antwort hören, in derselben Form, in der du in der Lage bist, diese anzunehmen. Ist das klar?
Also, wird das bedeuten, dass ich das im Glauben über den Verstand die Antwort bekam?
Ja, abhängig davon, wie du ihn für dich offenbarst.
H10.
Bemetzav, shenim magish rek, ech
im Zustand, wo ich die Leere verspüre. Wie kann man diesen Zustand beherrschen? Woran hält man sich da?
Also, dass ich die Freunde habe und ich bin mit denen verbunden, inwieweit ich nur in der Lage bin und ich gehe hinter denen wie der Letzte in dieser Kette mit geschlossenen Augen. Latin 1.
Buenos días, Raf. Buenos días, Clay. ¿Cómo se crea ese espacio vacío en nuestra mente para que el Creador pueda otorgar?
Wie wird dieser leere Raum erschaffen innerhalb unseres Verstandes, damit der Schöpfer auf uns Einfluss nehmen kann?
Das Allerwichtigste ist, zusammen zu sein. Wir alle zusammen und zu wünschen, dass wir uns miteinander verbinden und uns vereinen mit dem Schöpfer. Das ist alles, das ist ausreichend. Alle anderen Kräfte erhalten wir von ihm. Adira 1.
Wie arbeitet man richtig, wenn eine Frage aufkommt? Muss man prüfen, irgendwelche Streitigkeiten innerhalb des Verstandes erwecken? Oder man muss so tun, dass es im Verstand was aufkommt?
Wir wenden uns zuerst zu uns, wir richten uns selber zuerst aus, wir richten uns aus in Bezug zur Frage. Ist diese Frage fordert von uns das so, dass wir im Verstand oder über den Verstand sind? Und wir lesen die Werke von Baal Sulam, 482 im hebräischen Buch, Artikel Die Liebe zum Wir kommen zum nächsten Abschnitt.
Ja.
Eine Mitzwa, ein Gebot. Das bringt einige Fragen auf. Gemäß dem Vorhergesagten verstoßen wir alle gegen die Tora. Des Weiteren halten wir den vordergründigen Teil der Tora nicht ein, ihre Essenz, da wir die Einzelheiten einhalten, nicht aber die Gesamtheit, nicht das eigentliche Gesetz. Es steht geschrieben, wenn ihr den Willen des Schöpfers einhaltet, sind die Armen bei anderen, doch nicht bei euch. Doch wie ist es möglich, dass es Arme geben wird, wenn jeder die Gesamtheit einhält, den Wunsch des Herrn und seinen Nächsten wie sich selbst liebt? Die Frage des hebräischen Sklaven, die der Jerusalemer Talmud aufwirft, bedarf einer weiteren Untersuchung. Die Bedeutung des Textes ist es, dass man seinen Sklaven wie sich selbst lieben soll, sogar wenn es sich auf einen Ausländer oder einen Fremden bezieht, der kein Hebräer ist. Und man hat keine Ausreden, denn die Regelung für den Fremden ist die Regelung für einen Hebräer, da ein Gesetz und eine Verordnung soll es geben, sowohl für dich als auch für den Fremden, der mit dir verweilt. Das Wort Ger, Ausländer, meint auch einen teilweise Übergetretenen, also einen, der nicht die Tora annimmt, sondern sich nur dem Götzendienst anzieht. Es steht über solche Personen geschrieben, du darfst sie dem Fremden geben, der in deinem Toren wohnt. Und das ist die Bedeutung der Worte des Tana. Derjenige, der ein Gebot erfüllt, neigt sich selbst und die ganze Welt der Seite des Verdienstes zu. Und es ist sehr schwer zu verstehen, was die ganze Welt damit zu tun hat. Und wir sollten uns nichts selbst rechtfertigen. Es geht um den Fall, dass man halb unwürdig und halb würdig ist und die ganze Welt halb unwürdig und halb würdig ist. Denn wenn wir das sagen, verfehlen wir den ganzen Sinn. Außerdem ist die ganze Welt voll von Nichtjuden und Tyrannen. Wie kann er also sehen, dass sie halb unwürdig und halb würdig sind? Man kann an sich selbst erkennen, dass man halb Gerechter und halb Sünder sei, aber nicht an der ganzen Welt als solche. Außerdem sollten der Text mit ganz Israel beginnen. Doch warum heißt es die ganze Welt? Bürgen wir für die ganze Welt? Fügen wir sie zu unserem Guthaben an guten Taten hinzu? Wir müssen verstehen, dass unsere Weisen nur von dem praktischen Teil der Tora sprachen, welcher die Welt und die Tora zum ersehnten Ziel bringt. Wenn Sie also von einer Mitzwa sprechen, dann meinen Sie mit Sicherheit eine praktische Mitzwa. Und das ist sicherlich, wie Hillel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Durch diese Mitzwa alleine erreicht der Mensch das wahre Ziel, nämlich die Anhaftung an seinen Schöpfer. Tatsächlich siehst du, dass der Mensch durch diese Mitzwa die ganze Welt und das Ziel aufrechterhält. Nun stellt sich nicht mehr die Frage nach den Mitzvot zwischen Mensch und dem Schöpfer, da die praktischen von ihnen den gleichen Zweck haben, dem Körper zu reinigen. Der letzte Punkt, von dem es heißt, den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Die unmittelbare Phase danach ist die Anhaftung. Und darin gibt es die Gesamtheit und das Detail. Wir gehen vom Detail zur Gesamtheit, der die Gesamtheit zum Endziel führt. Tatsächlich macht es mit Sicherheit keinen Unterschied, von welcher Seite wir beginnen, vom Detail oder von der Gesamtheit, solange wir beginnen und nicht stillhalten, bis wir unser Ziel erreichen.
Ken.
Ja, wir sehen hier, inwiefern dieses unser Gebot, liebe dein Nächsten wie dich selbst, inwiefern das Gebot wichtig ist, dass nur wenn du dieses Gebot erfüllst, erfüllst du das, was der Schöpfer von dir will und wie er dich ansehen möchte. Dass eigentlich die Liebe zum Freund muss die Liebe zum Schöpfer sein und nicht weniger als das.
Er
setzt fort zu erklären. Aber immer noch haben wir eine Frage. Wenn das ganze Ziel besteht darin, um die niedere Menschheit zu erheben, bis es würdig wird, diese wunderbare Höhe zu erlangen und mit ihm zu verschmelzen, Raf liest den nächsten Absatz, er muss uns auf der Höhe erschaffen und nicht durch die Anstrengung der Schöpfung, also Tora und Gebote. Warum sind wir dann nicht sofort oder können nicht sofort beginnen, die Arbeit, die mit dem Schöpfer zu tun hat?
Wenn wir uns
wenn wir uns mit der Liebe zu dem Freund beschäftigen, weil es auferlegt wurde vom Schöpfer. Warum heißt es Lishma oder Lolishma?
Wenn man sich beschäftigt, wie der Schöpfer fordert, dann ist das alles. Dann kommen wir zum Abschluss.
Wenn wir bereits uns hier befinden und wir beschäftigen uns mit der Nächstenliebe, weil wir wollen zur Ähnlichkeit der Form kommen. Das heißt, wir verstehen, dass das das Mittel ist, dass es keinen anderen Weg gibt, dass wir zum Schöpfer gelangen können. Was hat es dann für eine Bedeutung, diese Absicht, wenn wir uns im Inneren des Ganzen befinden? Was ist das, diese Absicht? Was müssen wir da realisieren?
Ich frage dich. Sich mit der Torah zu beschäftigen, um zu geben oder um zu empfangen, gibt es da einen Unterschied? Wenn du um zu geben hast, dann wirst du oder verschmilzt du absolut mit dem Schöpfer.
Aber wenn ich mich nicht beschäftige mit der Nächstenliebe, dann kann ich doch nicht sehen.
Wenn du nicht beginnst, Lolishma zu beschäftigen, dann verstehst du gar nichts, denn die ganze Torah beginnt mit der Liebe zum Nächsten. Und das zweite Teil ist bereits auf der Liebe des Nächsten aufgebaut, komplett.
Also gut, bei der Nächstenliebe, mit den Freunden, welcher Teil der Absicht muss ich realisieren? Weil ich bin schon auf dem Weg. Was muss ich mit der Absicht machen? Was muss ich da realisieren?
Du musst alle deine Handlungen mit der Absicht erfüllen, Genuss dem Schöpfer zu bereiten, damit du verstehst, tue es mit der Absicht, den Genuss dem Freund zu geben.
Dann muss das die allererste Absicht sein?
Ja. Weiter?
Im letzten Absatz steht geschrieben, und alle seine Eigenschaften, das ist das Geben oder das Empfangen, um zu geben. Aber wie kann man überhaupt sich das vorstellen, diese Stufe? Dass nur das Geben, weil ich bleibe doch immer irgendwo in irgendeinem Maße im Empfangen, weil ich bin doch das Geschöpf.
Wenn du das tust, um zu existieren und um zu geben, das nennt sich nicht Empfangen. Denn du bist wie eine Maschine, die Treibstoff, Benzin braucht.
Nur die Absicht verändert sich?
Nur die Absicht. Weiter.
Er beschreibt hier im Artikel die Handlung bezüglich des Lebens, dass man die Not, die was der Freund macht, das muss man machen. Wo kriegt man die Kraft? Wie kann man das Verlangen des Freundes realisieren?
Das ist die Handlung. Man verbindet sich mit dem Freund. Man spürt, was ihm fehlt. Und sein Chisaron, seinen Mangel zu erfüllen, also des Freundes, durch die eigenen Mängel, die du von ihm erlangt hast.
Die ganzen Kräfte, die der Schöpfer vorbereitet hat. Was kann ich machen? Ich habe keine Kraft. Was heißt, dass ich die Notwendigkeiten der Freunde durchführe?
Wenn du dich mit dem Schöpfer verbindest, bittest von ihm die Erfüllung für deine Kräfte, die du auf die Mängel, die du von den Freunden bekamst und die erfüllst, und dann gibst du weiter an den Freund.
Letzte Frage. Meine Absicht, das ist eine Kraft, kann man das so sagen?
Ja. Es aktiviert die Kraft.
Sie haben sehr gut beschrieben, was das Empfangen um zu geben ist. Aber das Problem ist, ich kann kein Bedürfnis des Freundes einfach so empfangen. Ich gebe immer etwas hinzu von meiner Seite. Wie kann ich diesen Mangel, den Hisaron in der reinen Form erhalten?
In dem Maße, wie du dich annullierst. Man muss darauf achten und verschiedene Übungen dazu bezüglich der Annullierung tun. Wenn du dich mit dem Freund verbindest, schließt du dich in ihn ein, absolut, auf absolut.
Wenn ich versuche, durchzuführen und die Bedürfnisse der anderen zu füllen. Bis jetzt habe ich keine Absicht bezüglich des Gebens. Das Licht leuchtet noch nicht. Ich habe keine Berechnung, wie viel ich füllen kann oder nicht, ob ich hier keine Fehler mache und ihm keinen Schaden bereiten kann und diese Bedürfnisse egoistisch durchführe.
Keine Sorge, selbst wenn egoistische Verlangen des Freundes erfüllst mit Bezug auf dich, das ist normal.
Keine Berechnungen durchführen, sondern einfach das machen, inwieweit ich das nur kann?
Ja, natürlich.